Deutschlandfunk, Kultur heute.
Viel Neues brachte das Jahr 2020, auch im Leben unseres ersten Gesprächspartners, Hamburgs Kultursenator Carsten Broster von der SPD. Ihm brachte 2020 etwa ein zusätzliches Amt, ein Ehrenamt wohlgemerkt. Präsident des Deutschen Bühnenvereins ist er seit einigen Wochen. Das ist der Arbeitgeberverband Deutscher Orchester und Theater. Kurz davor, im Herbst, erschien ein neues Buch von ihm. Darin regt Carsten Broster gesellschaftliche, politische Debatten an, die seiner Meinung nach zu führen sind. Und apropos Kommunikation. Seit Sommer 2020 ist Carsten Broster auch Host, wie man so schön sagt, eines eigenen Podcast-Formats. Einmal im Monat spricht er mit einer im weitesten Sinne Kulturperson. Der Titel: Mit Wenn und Aber. Herr Broster, in der Podcast-Beschreibung heißt es, Carsten Broster schätzt das persönliche Gespräch. Wenn Sie das zurückliegende Jahr Revue passieren lassen, was wurde von Ihnen als Kulturpolitiker mehr verlangt? Zuhören oder selber sprechen?
Das hält sich ziemlich die Waage, wenn ich ehrlich bin, weil wir natürlich einerseits schon auch sowas wie ein offenes Ohr sind und, glaube ich, auch ein Ansprechpartner sind für viele Menschen in der Kultur mit den Sorgen und Nöten, dann auch jemanden zu finden, mit dem man darüber sprechen kann, der das auch versteht. Aber das Ganze mündet ganz schnell in Fragen, auch sofort. Wie geht's weiter? Wo wird geholfen? Wie kommen wir gemeinsam da durch? Und es war wie jedes gute Gespräch eins auf Augenhöhe, wo man miteinander Dinge erörtert hat. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel, wenn ich ehrlich bin, in meinem beruflichen Leben mit anderen Menschen geredet. Das war vielleicht das Besondere. Man war so viel mehr tatsächlich in Gesprächen, seien es Gesprächsrunden, seien es auch 1:1 Gespräche gewesen. Es war eigentlich sozusagen eine enorme Beschleunigung an Kommunikationsnotwendigkeiten, was teilweise so gar nicht zu der Ruhe passte, die gesellschaftlich und im kulturellen Leben drumherum war.
Ich habe vor einigen Tagen gelesen in der Zeit, da war die Rede von einer Musical-Darstellerin, die von ihren Existenzängsten gesprochen hat. Und sie hat erzählt, wie sie mehrere Politiker angeschrieben habe, um auf die Situation der Kultur aufmerksam zu machen. Doch außer Standardantworten habe sie nichts bekommen, hat sie damals gesagt. Sie sagen, Herr Broster, Sie haben zugehört, aber weiß die Politik, wenn ich jetzt mal solchen Sammelbegriff verwenden darf, weiß die Politik zu wenig von der Bedeutung der Kultur?
Das glaube ich im Ganzen nicht. Und natürlich ist es so, dass, wenn man Politiker anschreibt, also auch ich konnte nicht jeden Gesprächswunsch, nicht jeden Brief persönlich beantworten. Das sozusagen übersteigt schlicht die Möglichkeiten eines einzelnen Menschen. Ich glaube, da machen sich dann umgekehrt auch diejenigen, die uns anschreiben, nicht immer ein Bild davon, wie viel dann auch in solchen Situationen auf einen einprasselt. Ich nehme eigentlich die allermeisten auch in der Politik schon als Menschen wahr, die sehr zugewandt durch dieses Jahr gegangen sind und geguckt haben, wie man an vielen Stellen sehr konkret helfen kann. Und die Kultur war, anders als in vielen anderen Krisen, die wir vorher erlebt haben, von Anfang an zumindest Thema. Aber es sind alles Wege, die beim Gehen entstanden sind, die wir in diesem Jahr hinter uns gebracht haben.
Auch wenn die Hilfen zum Teil nur sehr schleppend anlaufen, in vielen anderen Ländern gibt es überhaupt keine staatliche Unterstützung für die Kultur in Corona-Zeiten. Erwarten Sie, Carsten Broster, demzufolge auch so eine gewisse Dankbarkeit von Künstlerinnen und Künstlern in Deutschland?
Also eine Politik, die Dankbarkeit von Künstlern erwartet, hat irgendwas grundlegend missverstanden. Was mich persönlich macht, ist glücklich, dass es gelungen ist, Kultur in ihrer Eigenständigkeit zu erkennen. Es sind ja nicht nur die Milliarden, die über WKM und Neustadt Kultur geflossen sind, sondern wir haben in vielen Ländern zusätzliche Programme aufgelegt. Da ist schon eine Menge passiert, aber das Entscheidende ist ja, dass das Materielle in der Kultur immer nur eine Dimension ist. Ich muss natürlich es schaffen, die Infrastrukturen finanziell über die Runden zu bringen. Ich muss es schaffen, Künstlerinnen und Kreativen eine Perspektive zu geben, durch diese Zeit zu kommen. Aber das Entscheidende ist ja das Jenseits des Materiellen, was das Kulturelle ja eigentlich ausmacht. Da geht es ja häufig darum, den Zustand, in dem man sich befindet, auch zu überwinden und sich in eine, sagen, Welt hineinzuspekulieren und hineinzuassoziieren, die eben jenseits der jetzigen gesellschaftlichen und materiellen ökonomischen Wirklichkeit sich befindet. Und das ist das Drama dieses Jahres, dass die Möglichkeiten, das zu tun und das dann auch mit Publikum zu teilen, so dramatisch eingeschränkt sind, obwohl das doch etwas ist, was unsere Gesellschaften im Kern ausmacht, sodass im Prinzip die Einschränkungen für die Kultur nicht nur etwas sind, was Künstlerinnen und Künstler gespürt haben als Beschränkung ihrer Möglichkeiten zu produzieren, sondern dass das auch etwas ist, was, glaube ich, wenn wir mal in uns fühlen, wir als Gesellschaft und auch als Rezipientinnen und Rezipienten spüren, dass da eine Dimension unseres Alltags fehlt, in der wir uns mit der Frage, welchen Sinn hat das eigentlich, wie wir hier zusammenleben und wie wir miteinander interagieren, dass diese Dimension uns zeitweilig in Teilen und in relevanten sozialen Begegnungsorten abhanden gekommen ist.
Also wird sich, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht nur das Theater, das Museum, das Opern und das Konzerthaus erholen müssen, materiell, aber auch inhaltlich. Sie sprechen sich ja im Moment sehr für eine frühestmögliche Öffnung wieder aus. Wird sich also nicht nur die Kulturlandschaft erholen müssen, sondern quasi die gesamte Gesellschaft?
Ich glaube schon. Also ich glaube, in dieser Gesellschaft und uns allen steckt ein Schock in den Knochen, dessen Nachhall wir uns noch nicht ausreichend bewusst machen. Also wir sind jahrzehntelang durch diese Welt gestapft in der irrigen Annahme, dass wir als Krone der Schöpfung irgendwie unangreifbar sind. Und auf einmal müssen wir feststellen, jetzt etwas flapsig zugespitzt, dass jemand auf einem Markt in China eine Fledermaussuppe isst und ein halbes Jahr später die gesamte Welt im Chaos versinkt. Und das, glaube ich, ist etwas, das für viele von uns zwar vielleicht kognitiv abstrakt gewusst war, dass sowas passieren konnte. Und es kursieren ja jetzt auch die Clips von Reden, die Barack Obama als US-Präsident gehalten hat, in denen er ziemlich präzise das Szenario dieses Jahres dann ja auch beschrieben hat. Aber so richtig bewusst, dass das so ist, war das doch keinem von uns. Wir haben uns doch durch solche Sachen nicht mehr in der Art und Weise angreifbar gefühlt. Und auf einmal kommt das. Und es kommt mit einer Geschwindigkeit und einer Wucht über unsere Gesellschaft herein, dass wir gar nicht dahinterher kamen. Ich fand unglaublich bedrückend das Schweigen an vielen Stellen in den ersten Wochen des ersten Lockdowns im März, wo man richtig gemerkt hat, dass wir alle miteinander erstmal uns schütteln mussten, um zu verstehen, was hier eigentlich gerade passiert, weil die Situation undenkbar gewesen ist. Ich glaube, wir haben als Gesellschaft da was aufzuarbeiten noch im nächsten Jahr, wenn das vorbei sein wird. Und wenn wir es gut machen, dann nutzen wir die Chance, ein paar Lerneffekte aus diesem Jahr mitzunehmen und auch Konsequenzen zu ziehen und festzustellen, dass wir sehr wohl Handeln verändern können, wenn wir es denn müssen. Und dass das vielleicht auch in anderen Bereichen, wo wir uns klammheimlich in den letzten Jahren immer gesagt haben, naja, eigentlich müssten wir ja auch, aber irgendwie geht's dann nicht, weil der Staat da vielleicht nicht stark genug ist, weil das Marktbedingungen sind und weil es vielleicht auch einfach zu anstrengend wäre, da etwas zu verändern, dass wir uns da vielleicht nochmal einen Ruck gehen und überlegen, ob wir nicht die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenleben wollen und welche Form von Zusammenleben wir als sinnvoll erachten, uns nochmal genauer betrachten und vielleicht auch zu neuen Vereinbarungen kommen. Und ich glaube, dabei wird Kultur eine wesentliche Rolle spielen, wenn wir in diese Diskussionen gehen.
Sie haben gerade die Stille besprochen oder angesprochen im März, die geherrscht hat, aber darauf folgte ja dann doch irgendwie lautes Getöse. Man hat das Gefühl, als wäre das ganze Jahr 2020 über nur vom Coronavirus die Rede gewesen. Welche Debatten haben gefehlt? Welche wichtigen Debatten haben Ihnen gefehlt?
Wir haben am Anfang ja eine ganze Menge Debatten begonnen. Wir haben viel über Solidarität auf einmal gesprochen, über den Lerneffekt, dass wir uns ganz offensichtlich vor einem solchen Virus alleine nicht schützen können, sondern dass wir die Solidarität der anderen brauchen und das achtsame Aufeinander-Acht-Geben. Das widerspricht fundamental der Erzählung, die wir die 2-3 Jahrzehnte davor von Gesellschaftlichkeit hatten, wo es immer im Kern darum ging, dass jeder sich vorwiegend mal um sich selber kümmern müsse und wenn das nicht ausreichend klappt, dann tritt quasi ersatzweise die Gemeinschaft ein. Hier war die Gemeinschaft am Anfang. Aber die Frage, die wir uns doch jetzt als Gesellschaft stellen müssen, ist, was machen wir mit diesem Wissen, um das solidarische Aufeinander angewiesen sein? Sind wir bereit, als Gesellschaft daraus auch Konsequenzen zu ziehen? Sind wir bereit, uns gesellschaftlich so miteinander zu verständigen, dass wir uns auch zutrauen, aus unserer Solidarität heraus Dinge gemeinsam zu verändern, wenn wir finden, dass sie anders sein müssen? Da war im Frühsommer oder im späten Frühjahr so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, diese Gesellschaft ist bereit, sich ganz viele, ganz grundsätzliche Fragen zu stellen. Und mit dem Lockern haben wir schon wieder gemerkt, wie sehr wir als Menschen dann doch in der Gegenwart leben, die wir gerade haben. Und in dem Moment, in dem es normaler wurde, schienen wir alle zu vergessen, dass wir dieses Schockerlebnis gerade hinter uns hatten und konnten uns nicht mehr darauf einlassen, gedanklich, dass uns viele gesagt haben, passt mal auf, das kommt im Herbst wieder. Amina Sehi hat Anfang Dezember davon in dem Interview mal gesprochen, dass er gesagt hat, man konnte in diesem Jahr sehr gut lernen, wie sehr wir als Menschen in unserer Wahrnehmung und in unserer Problemlösungsfähigkeit der Gegenwart verhaftet sind, und zwar der sehr unmittelbaren Gegenwart, und wie schwer es uns fällt, auch nur ein paar Wochen in die Zukunft eine Entwicklung zu extrapolieren und jetzt schon so zu handeln, als ob der Zustand von in ein paar Wochen eingetreten wäre. Und an diesem Moment waren wir gerade in diesen exponentiellen viralen Entwicklungen das eine oder andere Mal, dass wir ein paar Dinge dann auch schlicht zu spät gemacht haben, weil die Gesellschaft zu dem Moment, zu dem sie eigentlich handeln hätten müssen, Sprichwort schneller Lockdown, dass das nicht passiert ist. Also an solchen Punkten kann man, glaube ich, eine ganze Menge darüber lernen, wie wir uns vielleicht als Gesellschaft dann auch nochmal selber betrachten müssen, um etwas handlungsfähiger und widerstandsfähiger gegenüber solchen äußeren Schocks zu werden.
Wenn ich Sie also richtig verstehe, dann steht auf Ihrer Wunschliste für das kommende Jahr eine Offenheit, eine Fähigkeit der Gesellschaft, in die Zukunft zu schauen. Was wünschen Sie sich noch für das kommende Jahr?
Ich wünsche mir das, was Sie eigentlich ganz am Anfang mit Ihrer Frage unterstellt haben, haben Sie mehr zugehört oder haben Sie mehr reden müssen? Ich wünsche mir unglaublich, dass wir es als Gesellschaft lernen, besser zuzuhören. Man hat manchmal das Gefühl, gerade in der Öffentlichkeit, wir stehen alle mit einem Megafon in der Hand nebeneinander, brüllen in dieses Megafon hinein und glauben, recht hat derjenige, der am lautesten brüllt. Die Fähigkeit, dem anderen zuzuhören, die Fähigkeit, darauf einzugehen, die Fähigkeit, sich wechselseitig zu unterstellen, dass der andere auch recht haben könnte, halte ich für die wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir in einer offenen, aufgeklärten Gesellschaft tatsächlich das an Vernunft finden, was zwischen uns liegt und eben nicht jeder für sich schon gepachtet haben muss.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Sie sich beteiligt haben an der Initiative GG53 Weltoffenheit, die sich eindeutig gegen Antisemitismus positioniert und gleichzeitig die Gefahr sieht, dass kritische Positionen beiseite gedrängt werden aufgrund der sogenannten BDS-Resolution des Bundestages, oder?
Ja, das Entscheidende des BDS-Beschlusses ist es ja, dass er eben nicht nur dazu führt, dass die antisemitischen Positionen von den Bühnen verdrängt werden, was ich für notwendig halte, weil Antisemitismus hat in unserer Öffentlichkeit nichts zu suchen, sondern dass eine bestimmte Auslegung des Beschlusses, die, glaube ich, vom Bundestag gar nicht intendiert ist, die aber an der einen oder anderen Stelle momentan faktisch passiert, dazu führt, dass jetzt geguckt wird, ob Künstlerinnen oder Künstler in der Vergangenheit mal eine Nähe zu solchen Positionen gehabt haben. Und damit bin ich nicht mehr dabei, mir Gedanken darüber zu machen, welche Positionen werden eigentlich auf der Bühne vertreten, sondern ich fange an, darüber zu reden, wie ist denn jemand und darf jemand, der so ist oder so etwas mal gemacht haben, eigentlich auf einer Bühne sein oder nicht? Und wir müssen es als Gesellschaft hinbekommen, ganz klar und deutlich Nein zu jeder Form von Antisemitismus zu sagen, genauso wie wir auch jede Form von Rassismus und jede Form von anderer gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ablehnen müssen. Und wir müssen es gleichzeitig schaffen, die Freiheit der Kunst programmatisch zu arbeiten, aufrechtzuerhalten. Das ist ein Spannungsfeld, das ist auch nie einfach in offenen Gesellschaften. Und dabei wird es immer hitzige und strittige Diskussionen geben. Aber ich glaube, wir tun gut daran, die Verantwortung dafür in die Kultureinrichtungen zu legen und nicht durch politische Beschlüsse bereits vorher Räume zu verengen. Wir müssen es lernen, als Gesellschaft auszuhalten, dass die Freiheit der Kunst ziemlich unbedingt ist.
Carsten Proster, kommen wir zum Schluss unseres Gesprächs noch mal ganz kurz auf das Kulturjahr im engeren Sinne 2020. Dieses Jahr war ja doch stark eingeschränkt, was die Aktivitäten angeht. Was hat Sie in diesem Jahr dennoch nachhaltig beeindruckt? Welches Buch, welcher Livestream, welche Musik oder womöglich auch welche Aufführung auf einer richtigen Theaterbühne?
Auf einer richtigen Theaterbühne hatte ich sehr viel Spaß damit, dass das Hamburger Thalia Theater einen meiner Lieblingsfilme auf die Bühne gebracht hat, nämlich den Film Network, eine wunderbare Mediensatire eigentlich aus den 70er Jahren, die sie sagen, auch in den 70ern belassen haben, die nochmal einen schönen Gegenschnitt gebracht hat zu diesen digitalen Aufregungen heute. Das war sehr schön und musikalisch habe ich unglaublich Spaß damit gehabt. Ich merke gerade, es war ein nostalgisches Jahr, dass eine meiner Lieblingsplatten, nämlich Tom Petty's Wildflowers in einer Deluxe-Version mit ganz vielen Outtakes und sozusagen ganz vielen Dingen, in die man sich vergraben kann und in denen man immer noch schürfen kann, jetzt im Herbst wieder erschienen ist. Also es gab eine Menge Möglichkeiten, sich mit Kultur auseinanderzusetzen. Aber das dominante Gefühl ist das Vermissen der Momente im Theater oder im Konzertsaal. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so lange Strecken nicht mit anderen Menschen in einem Raum und habe Kultur erlebt. Das ist, glaube ich, die dominante Erfahrung dieses Jahres.
Carsten Proster, Kultursenator von Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Vielen Dank und alles Gute für ein hoffentlich kulturreiches neues Jahr.
Das wünsche ich uns allen. Herzlichen Dank.